Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Power & Pace Triathlon Training. Ich bin Anna Bruder, Redakteurin bei Triathlon. Und wie jeden Monat sitze ich zusammen mit eurem und unserem Coach Björn Geßmann. Hallo
moin,
Björn.
Moin Anna und wie immer moin an alle da draußen.
Wir wollen heute über das Thema Zeit sprechen, Björn. Weißt du aus dem Stegreif, wie viele Stunden eine Woche hat?
24 mal 7, das sind 144. 140 mal 4 mal 7, 188.
Boah. 168.
Nochmal, 168,
ich hab
danke.
Ich habe das selbstverständlich selbst mit Taschenrechner ausgerechnet, weil ich das nie im Leben hinbekommen würde. Klingt ganz schön viel,
finde
ich.
Warte mal, Moment. Diese Zahl. 24 mal 7. Moment.
Wenn das jetzt falsch ist, dann
24 mal 7. 2 mal 7 ist 14. Das sind 140. Und dann 4 mal 7 sind 28. 140, 168. So ist die Herleitung. So, das wollte ich nochmal eben kurz korrigieren. Aber also, du hast natürlich völlig recht. Ich muss das gerade nur für mich nochmal eben einmal zusammenpacken. Alles klar. 168
Respekt.
Stunden hat eine Woche.
Das ja, finde ich ganz schön viel.
Im Übrigen überprüfe ich das immer wieder, wenn, Entschuldigung jetzt, wir driften sofort ab, aber eines der ersten Momente, wo ich sowas immer nachrechne, ist, wenn Leute sagen, dass sie 88 Stunden arbeiten in der Woche, dann denke ich immer so, warte, Moment, muss ich erstmal nachvollziehen, wie viel das noch dann an Schlaf bedeutet quasi, ne? 88 durch 7, selbst wenn du jeden Tag arbeitest, dann sind das am Ende des Tages 12 Stunden plus und so weiter. Und so ist immer meine Herleitung. Aber ich wäre jetzt nicht, also die 168, wie du gemerkt hast, hatte ich nicht auf dem Schirm. Also man hätte mir auch sagen können, ich arbeite 180 Stunden die Woche und ich hätte nachrechnen müssen, ob es funktionieren kann.
Ja, nee, das würde nicht funktionieren. Klingt jedenfalls ganz schön viel. Ich habe dann mal optimistisch weitergerechnet, dass 56 Stunden auf Schlaf entfallen, also mit den 8 Stunden in der Nacht. Ob das tatsächlich so viel ist, das kann jetzt jeder für sich selbst überlegen. Klappt nicht immer. Manchmal ist es vielleicht sogar mehr, wenn es gut läuft. 50 Stunden ist man mit Arbeit beschäftigt, inklusive einer Mittagspause und Pendelzeit, habe ich jetzt mal so eingerechnet, würden theoretisch noch 62 Stunden überbleiben. Und das klingt extrem viel, wenn ich mir als Triathletin überlege, wie viel Zeit habe ich denn überhaupt Zeit, um mich dem Training und dem Triathlon zu.
Ja, aber ich finde, wir sollten ihm schon auch die Bedeutung geben und ich sehe das schon auch ein bisschen als Verpflichtung an, diese 62 Stunden dann auch sinnvoll zu nutzen. Ne? Also
so, die sollte man sinnvoll nutzen.
Ja.
Und ich frage mich dann, wohin verstreicht denn diese Zeit, wenn man in Anführungsstrichen nur 10 Stunden für das Training aufwendet oder wenn Profis 20 bis 30 Stunden trainieren, bleibt immer noch wahnsinnig viel Zeit übrig.
Mhm. Ja, und ich liebe Zeitmanagement, also jetzt gar nicht mal in Bezug auf Training als solches, sondern in Bezug aufs Leben. Das ist
ja
wirklich eine Sache, die
toll.
die ich sehr gerne habe und mich auch vorsichtig mit auseinandersetze, versuche das zu optimieren. Aber wenn man das erstmal macht, dann stellt man auch fest, welche Potenziale dahinter liegen und gleichzeitig aber auch, wie viel Zeit man gegebenenfalls zum Beispiel vergeudet. Also eine Sache, die ich an der Stelle jetzt kontrovers ergänzend fragen wollen würde, ist, wie ist denn die Bildschirmzeit eines jeden Einzelnen?
Ja, ertappt.
Davon in Kauf nehmend, dass wir jetzt da eine klare Abgrenzung haben aus, die wird jetzt nicht fürs Arbeiten gebraucht, sag ich mal, ne? Wir könnten das jetzt differenzieren und so weiter und so fort, aber ich sag mal, das sind so Punkte, wo ich selber für mich jetzt alleine in der Arbeit, in der täglichen oder in der Produktivität, wie auch immer wir das nennen wollen, Punkte finde, wo ich dann doch erschrocken bin oder beziehungsweise einfach Potenziale finde, formulieren wir es mal positiv, die man nutzen kann. Wie gesagt, jetzt gar nicht in Bezug darauf, dass man das direkt fürs Training umsetzen soll. Aber ich finde halt Zeitmanagement total gut und wichtig. Und ich würde jetzt mal so den vielleicht banalsten Punkt, du hast den gerade angesprochen, aber das Schlafen als Beispiel ist etwas, wo ich ja jetzt einen Überpunkt drüber setzen würde. Der Schlaf dient in gewisser Art und Weise der Erholung. So, wir müssen den
ja
machen. Und es ist die Frage.
Ist jetzt auch kein Punkt, den ich streichen oder einkürzen würde.
Richtig. Also, ja, ich meine, selbst da, ich will jetzt nicht sagen, scheiden sich die Geister, aber auch da gibt es ja, ich erinnere mich immer wieder an den die Aussage, ob die richtig ist oder falsch, kann ich nicht nachvollziehen, aber ich habe häufig gelesen in meinem Leben, dass Angela Merkel in der Lage war, nur 4 bis 5 Stunden in der Nacht zu schlafen und deswegen halt mehr Zeit, in Anführungsstrichen jetzt gerade zum Arbeiten und zum Regieren, wie auch immer, was hatte. Und das war für mich immer so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ja, vielleicht gibt es diese Ausnahmefälle, aber ich bin ein großer Verfechter davon, so wie du das auch gerade gesagt hast. Du hast die 8 Stunden gerechnet und ich sag mal so, die wirklich Minimum 7 eher vielleicht in Richtung der 8, also dieses Zeitfenster von 7 bis 8 Stunden pro Nacht, halte ich für absolut essentiell für den großen Durchschnitt jetzt gerade. Also auch nicht mehr, ja, 8 Stunden reicht auch völlig aus. Und auch immer wohl wissen, dass es mal eine Ausnahme gibt. Also keine Ahnung, banalstes Beispiel, auch jetzt wieder anekdotische Evidenz, aber Vollmond führt manchmal dazu, dass das vielleicht nicht auf 7 Stunden sich ausgeht. Und 6 Stunden 52 ist fast wie 7 Stunden und so. Aber im großen Ganzen, also ich kann von mir selber sagen, meine durchschnittliche Schlafzeit liegt bei 7 Stunden und 38 Minuten in 2024. Das weiß ich sogar wirklich genau, weil ich das letztens ausgewertet habe und mich gefragt habe, was mir meine Zeitmanagement, Schlaf, Erholungsoptimierung eigentlich so gebracht hat. Das ist wirklich kein Witz. Und ich habe festgestellt, dass ich von 2023 die letzten Monate bis 2024 das Ganze um ungefähr eine halbe Stunde am Tag im Durchschnitt erhöht habe, also die reine Schlafzeit. Und es tut mir unglaublich gut. Also das ist eine Sache, die, da kann ich gar nicht oft genug sagen, wie das im Alltag dazu führt, dass ich viel besser bin in allem, was ich tue. Also viel besser verkrafte, wenn ich mal etwas weniger Schlaf habe, viel produktiver bin, viel fokussierter bin, viel konzentrierter bin, alles, was man sich vorstellen kann. Und jetzt ist es aber so, um auf diese 7 Stunden 38 oder irgendwas zwischen 7 bis 8 Stunden zu kommen, wenn wir jetzt mal dabei bleiben, dass das so was wie eine Art vorsichtige Richtlinie ist, die wir uns gegebenenfalls als Ziel setzen sollten, dann ist das immer eine Frage der Effizienz, ne? Also wenn man das jetzt ausdehnt auf wie lange liege ich im Bett, das wäre quasi die Bruttozeit, und wie viel Zeit schlafe ich davon? Also wie lange brauche ich, um einzuschlafen, und wie lange brauche ich, um aufzustehen? Und alleine das ist was gewesen, was, sorry, wenn ich jetzt hier heute so viel von der eigenen Erfahrung rede, aber versucht habe, sehr,
ich hol dich da gleich wieder raus,
sehr zu optimieren in den letzten Wochen und Monaten. Und da ist eine Menge Einsparpotenzial. Also, kurz jetzt wieder, die Effizienz liegt bei, ich glaube, 93% oder 94%. Also von meiner Bruttozeit schlafe ich 94%. Das heißt, um einzuschlafen, brauche ich allerhöchstens 10 Minuten, um aufzustehen vielleicht 2. So, sinngemäß.
Beneidenswert.
Und ja, aber auch Übung. Also halt auch einfach eine Geschichte, bei der man sagen muss, dass das geht auch nicht mal eben so, sondern das ist wirklich so, dass das Thema Schlafqualität und Dauer und alles, was so dazugehört, irgendwie eine Sache ist, die ich für mich selber wichtig fand zu optimieren, und ich mache es noch lange nicht gut. Also wenn wir jetzt bei Bluescreen-Zeit sind, vorm Einschlafen, dann ist es noch lange nicht gut. Aber wenn wir beim Thema sind, konstante Einschlafzeit, keine großen Mahlzeiten kurzzeitig vorm Schlafen gehen, viel weniger bis kein Alkohol, um Beispiele zu bringen, dann sind das alles Sachen, die da auf jeden Fall gut zu geholfen haben, um das zu erweitern. So, und zurück zu deinem Thema, quasi im großen Ganzen ist ja so, jetzt haben wir nur von der Zeit gesprochen, die wir im Bett liegen, bevor wir dann schlafen. Wovon wir noch nicht gesprochen haben, ist die Zeit, die wir beim Zähneputzen doppelt so lange brauchen, weil wir nebenher noch gucken, was auf Instagram los ist. Oder wo wir einfach irgendwo auf dem Sofa liegen, ohne zu schlafen, ohne produktiv zu sein, aber halt am Handy rumdaddeln. Also, und es ist absolut richtig, auf dem Sofa mal zu liegen eine Stunde und irgendwas anders zu machen. Aber und wegen mir auch 10 Minuten zu daddeln, aber halt jetzt nicht unbedingt eine Stunde des Lebens damit zu verschwenden, dass man da rumdaddelt, sondern man könnte die in jeglicher Hinsicht, und jetzt meine ich nicht produktiver, bitte nicht falsch verstehen, ne? Es geht ja nicht um die Optimierungsmaschine, aber auch erholsamer stattfinden lassen. Man könnte stattdessen eine Stunde mit einem guten Freund telefonieren oder einer guten Freundin telefonieren. Man könnte ein Buch lesen, einen Tee trinken oder ein Puzzle puzzeln, und alles daran wäre besser, als am Handy rumzuhängen. So. Und das ist ja dann am Ende des Tages immer eine Frage, wie man jetzt diese Zeit da gerade verbucht. Und ja, so Dinge wie Bildschirmzeit ist halt etwas sehr Banales. Was, kleiner Tipp an der Stelle, immer vor allen Dingen dann auffällt, wenn man, also ich habe es dann irgendwann hier beim iPhone eingestellt, ein klassisches Tageslimit für die Nutzung diverser Apps.
Das habe ich auch eingestellt, das kann man auch.
Das kann man mit 3 Klicks auch übergehen. Und meine einzige Frage wäre jetzt gewesen, wie oft du das zeitliche Limit von 1/2 Stunde am Tag übergehst und nicht, ob du es einhältst, ja oder nein, sondern da müssen wir ehrlich zu uns selber sein, das ist ja die Frage. Mhm. Und wenn da 15 Minuten steht und ich habe es 3-mal übergangen, dann schäme ich mich vielleicht auch irgendwann. Wenn da steht 1 Stunde und ich übergehe das 3-mal,
absolut.
Ja, dann ist halt schwierig irgendwann, ne? Dann ist halt schon viel Zeit, ja. Ich will jetzt nicht sagen, so hart verloren gegangen, aber
kann man schon so sagen,
sinnvoll ja. Genutzt würde ich jetzt auch nicht sagen an der Stelle.
Ja, also ich merke schon, das wird eine gute Folge. Wir wollen heute drüber sprechen, wie das Training anhand des Zeitbudgets gestaltet wird und wieso das sinnvoll ist. Also eigentlich genau das Thema, was wir bei Power & Pace verfolgen. Du schreibst ja keinen Trainingsplan für eine Langdistanz unter 10 Stunden oder sowas, sondern du schreibst den für Menschen, die so und so viel Zeit in der Woche zur Verfügung haben, und das führt dann zu Ergebnis X, was sich in irgendeiner Range dann zwangsläufig befindet, weil das eben mit diesem Trainingsaufwand verbunden ist. Aber genau, dann vielleicht erstmal die Frage, wieso machst du das so und würdest du das in einem 1:1 Coaching auch so machen?
Also ich halte es immer auch ein kleines bisschen für übergriffig, wenn man Leuten aufdiktiert, wie viel Zeit sie in der Woche für diese Disziplin oder diese Sportart in irgendeiner Form aufwenden sollen, sondern ich finde immer noch, dass in allererster Linie der Spaß oben drüber stehen muss, und das ist halt das Entscheidendste, was dabei reinspielt, und die Frage kann dann fast nur der Sportler selber beantworten, wie viel Zeit er für diesen größtenteils Spaß, aber auch natürlich Disziplin, Kontinuität, alles was dazugehört, Commitment, aufwenden möchte. Und ich, wir sind da schon in einer Sportart unterwegs, wo wir ja jetzt empfinden, dass irgendwie sowas wie, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 4 bis 8 Stunden Trainingszeit in der Woche tendenziell eher wenig ist. Und mir fallen nicht so viele Sportarten auf der Welt ein, bei denen man das sagen kann, ne? Also da sind wir im, ich sage jetzt einfach mal Hobby-Triathlon, auf einem Level, wo wir sagen würden, dass ungefähr das zeitliche Budget, was ein Fußball-Oberliga-Kicker trainiert, der vielleicht damit sogar ein bisschen Geld nebenher verdient. Wenn wir uns dann andere Hobbysportarten angucken, dann kenne ich keine Hobbyfußballer, die 3 oder 4-mal die Woche trainieren gehen für 1,5 ja. Stunden, ne? Sondern die machen das 2-mal die Woche, wenn es hochkommt. Und wir reden davon, dass wir, weiß ich nicht, teilweise sogar 2-mal am Tag eine Einheit im Trainingsplan stehen haben, über 1 Stunde. So, und deswegen glaube ich immer, dass das zeitliche Budget in irgendeiner Form vorgegeben werden sollte, zumindest im großen Ganzen. Man findet ja vielleicht noch kreative Ideen, wie man Zeiten besser unterbringen kann und so weiter und so fort. Aber das soll der vorgeben, der es macht. Und dann hat man gleichzeitig natürlich immer die Situation, das würde ich jetzt auf eine Zielzeit schließen wollen, dann ignoriere ich halt zum Beispiel vollständig, welche Historie der Sportler so mitbringt, welche Vorerfahrungen der in der Sportart hat und so weiter. Ich erinnere mich an, ich weiß nicht, ich glaube im letzten Podcast oder im vorletzten Podcast hatten wir Lars als Beispiel, Wichert als Age-Grouper mit einem durchaus limitierten Zeitbudget und trotzdem hervorragenden Zeiten. Und ich sag's mal sinngemäß so, wenn wir jetzt den Gross der Power & Pacer nehmen würden und wir lassen die alle im Durchschnitt 10 Stunden in der Woche trainieren und die kriegen keine unterschiedlichen Trainingspläne, sondern die kriegen alle den gleichen, dann wäre das so, dass da Zielzeiten über die Langdistanz, sage ich jetzt einfach, rauskommen würden, die wahrscheinlich trotzdem im Bereich von knapp 9 Stunden bis hin zu 16 Stunden liegen. Und dann frage ich mich jetzt, wie ich das sinnvoll einordnen soll, dass ich jetzt sage, jetzt drehe ich den Spieß um. Jetzt sage ich, ihr müsst alle unter 12 Stunden finishen. Daher ist das hier euer Trainingsplan. Und sinngemäß, je schlechter du bist, desto mehr Zeit musst du in der Woche damit verbringen, mit der Sportart. Weiß ich nicht. Glaube ich nicht dran, dass das richtig gut funktioniert und dass das mit Spaß einhergeht in der Form. Und deswegen zeitliches Budget, sinnvolles Training trifft auf X. Und X ist der Athlet selber. Mhm. Und das ist aber eine Komponente, die man so in keiner Form irgendwie generalisieren kann oder sowas. Ich meine, das sind alles, das sind hunderte Individuen, auf die dann eben dieses zeitliche Budget plus der Trainingsplan trifft. Und wie vermessen wäre das, wenn man jetzt sagen könnte, damit finishst du auf jeden Fall deine erste Langdistanz unter 12 Stunden, so ungefähr. Das klappt meines Erachtens nicht.
Okay, und wenn jetzt jemand zu dir kommen würde und diese Rechnung vom Anfang aufmachen würde und dann sagt, ja, 62 Stunden habe ich ja theoretisch noch übrig. Wenn ich das jetzt ganz entspannt angehen lasse, habe ich ja mal locker 15 Stunden Zeit, jede Woche im Durchschnitt, um zu trainieren. Würdest du wahrscheinlich stutzig werden oder wir können auch sagen 20 Stunden oder wie auch immer, irgendeine Zahl, sagen, ja, überleg nochmal. Wie ermittle ich denn einen realistischen
Trainingsumfang? Genau, und überleg nochmal. Und ich meine, wir haben damit eben mit angefangen. Wir haben gesagt, wie lange wir fürs Schlafen brauchen. Wir haben gesagt, wie lange wir grob fürs Arbeiten brauchen. Haben eine volle Stelle genommen, die sinngemäß 38 bis 40 Stunden die Woche arbeitet und Mittagspause und Pendelzeit hat. Das war quasi, so war deine Herleitung. Und jetzt würde jeder für sich noch überlegen, welche Zeitbudgets davon noch abgehen würden. Und Zeitbudgets sind ja jetzt sowas wie Familie, ja oder nein, Kinder, ja oder nein, soziale Kontakte, ja oder nein, sonstige Hobbys. Und jetzt male ich immer nur schwarz-weiß, ne? Ist klar, also ich differenziere jetzt nicht in 1 bis 12 Kinder oder in wie viele Freunde oder wie oft man in der Woche ins Kino gehen will, sondern sage jetzt nur, dass das ja auch alles Dinge sind, die man davon abzieht. Plus Alltag, also Haushalt, Einkaufen, Wäsche waschen, Spülmaschine anschmeißen, Essen machen, ja, alleine Essen machen ist eine Sache, wenn man dem jetzt in irgendeiner Form eine, ja, ich sag mal eine, ich will gar nicht sagen jetzt Wertigkeit, das klingt vielleicht ein bisschen harsch, aber sollte man sich nicht nur von Convenient Food ernähren und man kocht hin und wieder, dann weiß jeder, dass sinnvolles Essen machen alleine gerne mal 1,5 Stunden am Tag auch irgendwie einnehmen kann für das Frühstück, für vielleicht das Mittagessen, okay, schnell warm machen, aber dann doch vielleicht einmal am Tag sich zumindest irgendwie zum Kochen hinzustellen und ein bisschen Gemüse zu schnippeln. Und das ist dann, wenn das 1,5 Stunden sind, mal 7, dann haben wir die nächsten 10 Stunden auf jeden Fall schon mal grob von der Uhr genommen. Und dann bleiben eben nicht mehr 60 Stunden, sondern nur noch 50 Stunden übrig. So, und würde man jetzt, also ich würde, vielleicht das sei einmal vorweg gesagt, generell würde ich immer erstmal andersrum fragen und fragen, wie viel Zeit man denn für diese Sportart aufbringen möchte, bevor ich das so ganz stoisch anhand von Zeitbudgets mache. Aber würde man das so machen, dann gilt es halt immer, diese angegebenen Zeiten, die wir jetzt hier gerade ausrechnen, nicht einfach als reine Nettozeit zu sehen, sondern sich immer in gewisser Form quasi Zeit zu blocken dafür. Also das ist das, was Produktivität in irgendeiner Form ausmacht, hinzugehen und zu sagen, ich schreibe mir nicht eine Aufgabe auf die To-Do-Liste, sondern ich blocke mir eine Zeit für Aufgabe X und setze mich dann damit sinnvoll auseinander. So, und so würdest du es ja beim Beispiel Schwimmtraining auch machen. Du gehst hin und weißt, ich möchte um 7 Uhr im Wasser sein. Ich möchte um 8.15 Uhr spätestens aus dem Wasser wieder raus, weil ich um 9 Uhr auf der Arbeit sein muss. Beispiel jetzt. Dann wäre dein Zeitblocking, dass du weißt, ich muss um 6.30 Uhr losfahren, wenn ich um 9 Uhr auf der Arbeit sein will. Und dann ist halt Time-Blocking Schwimmen morgens 2,5 Stunden. Also diese 1:15 Stunden Schwimmen, wenn du die zweimal in der Woche machst, sind das nicht 2,5 Stunden Trainingszeit sinngemäß, sondern es ist fast das Doppelte an Time-Blocking dafür, dass du diesen Block des Schwimmtrainings unterbringst. Und das würde ich immer unbedingt dabei bedenken. Und
immer dieses Schwimmen, ja, ne? Wir haben das fast in jeder Folge, dass das echt
wir können jetzt das Beispiel auch bringen und können sagen, du fährst Indoor-Rad, um vielleicht irgendwie so das vielleicht effizienteste Training irgendwie anzubringen. Ja. Du musst dich nicht anziehen, du musst dich nicht auf draußen vorbereiten und so weiter. Aber selbst da muss man ja sagen, du wirst das Rad einmal kurz in die Rolle einspannen müssen. Okay, selbst wenn du das schon da drin hast, dann hast du das irgendwann mal gemacht. Also es hat mal zumindest ein Anfangsinvest an Zeit gekostet. Du musst danach duschen. Du musst dich einmal umziehen. Du solltest das Fahrrad vielleicht einmal sauber machen. Du musst mal eben das iPad anschließen und Zwift hochfahren. Keine Ahnung, was auch immer. Aber wir wissen ja auch da, dass wir aus 1 Stunde Radfahren ja, schon eher 1:20 mit allem Zip und Zap auf jeden Fall brauchen, selbst wenn wir uns beeilen. Ja. Und dann ist das ja auch immer heutzutage so, das muss man auch fairerweise sagen, je technologischer es wird, vor desto mehr Hürden stehen wir. Ne? Also keine Ahnung, ob das, ich bleibe jetzt dabei, ob das iPad immer vollgeladen ist oder ob wir am Ende vielleicht auch mal 5 Minuten warten müssen, weil der Akku war leer und wir haben das nicht rechtzeitig geladen. Und deswegen hat das noch nicht geklappt mit Zwift hochfahren und so. Und das sind die Dinge, die man dabei auf jeden Fall bedenken muss. Ganz entscheidend wichtig an der Stelle, nicht hingehen und ausschließlich in Trainingszeit denken, sondern hingehen und in Timeblocks denken, wenn man so will, um auch, so finde ich, dieser Trainingseinheit zu würdigen, dass man die sinnvoll vorbereiten kann und dass man die sinnvoll nachbereiten kann. Also es macht absolut Sinn, jetzt mache ich mal ein inhaltliches Beispiel, den einstündigen Lauf so einzuplanen, dass man sagt, ich habe ein Zeitfenster von 1,5 Stunden. In dem Zeitfenster kann ich jetzt 1 Stunde laufen gehen. Und bevor ich loslaufe, gönne ich mir 5 bis 10 Minuten, indem ich vom Schreibtisch aufgestanden bin, mich schon angezogen habe und mich dann auch inhaltlich auf den Lauf vorbereite. Also vielleicht mal nicht sofort loszulaufen, sondern ein kleines bisschen zu traben, in irgendeiner Form vielleicht vorher ein bisschen Hüftmobi zu machen als Beispiel, in irgendeiner Form sich ein kleines bisschen zu deblockieren, vielleicht meinen Hüftbeuger aufzudehnen und so weiter und so fort, den Gluteus ein Stück weit zu aktivieren. Alles Dinge, die ja dann auch auf die Qualität des Laufs einzahlen und die wir gegebenenfalls auch brauchen, um eine höhere Trainingsqualität in dieser einstündigen Trainingseinheit zu haben. Und das ist was ich absolut wichtig finde. Ich glaube persönlich, wenn man das alles den ganzen Tag abgehetzt macht und in der einstündigen Mittagspause schnell überlegt, wie man jetzt noch 50 Minuten Radfahren auf der Rolle da unterbringt und dann muss man sich hetzen und beim Duschen muss man sich beeilen und man hat nicht mal mehr Zeit irgendwie danach, keine Ahnung, mal in Ruhe eben noch mal eine Viertelstunde was zu essen und in Ruhe eine Viertelstunde, ne? Also auch die Frage, ob das wirklich so in Ruhe ist, ja, dann glaube ich, dass das auf Dauer auch nicht so richtig erfolgreich, oder was heißt erfolgreich, ist ein blödes Wort, aber auch nicht so richtig Spaß macht am Ende des Tages, weil man dann einfach sehr gehetzt durch die Gegend läuft. Und deswegen bei Time-Slots fürs Training genauso wohlwollend an die Planung gehen wie bei durchschnittlicher Trainingszeit in der Woche und sich immer auch ein Stückchen überlegen, ist das irgendwas, wo ich neben der Trainingszeit noch Zeit habe, mich gut zu erholen, die Einheiten in Ruhe vorzubereiten, zwischen den Einheiten am Wochenende vielleicht entspannten Mittagsschlaf zu machen, bevor ich, keine Ahnung, am Nachmittag aus dem Haus bin und meine sozialen Kontakte pflege und so weiter und so fort.
Ja, über Thema Erholung, Stress und auch sowas wie Infektanfälligkeit oder so haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Also vielleicht ist es dann am Ende des Tages auch nicht so erfolgreich. Würdest du erst eine Bestandsaufnahme anhand des Zeitbudgets machen oder erst den Wettkampf sich aussuchen und dann ermitteln, wie viel man dafür dann trainieren kann?
Immer Zeitbudget, weil wenn man es richtig macht, ist fast jeder Wettkampf möglich. Und also mal in ganz deutlicher Ansage, wenn man, also ich glaube, wenn man 5 Stunden die Woche trainiert, im guten Durchschnitt, dann wird es mit so einer Langdistanz schon schwer. Das ist dann irgendwas, wo man vielleicht auch sagen muss, ja, das ist jetzt nicht unbedingt der Sache dienlich, wenn man, oder sagen wir es mal so, das Potenzial der Leistungsentwicklung ist vielleicht auch dann etwas zu klein, ausgehend von diesen 5 Stunden, um sich auf eine Belastung vorzubereiten, die dann so viel von einem verlangt. Wenn du mir 6 bis 8 Stunden durchschnittlich in der Woche anbietest, dann sieht das schon ganz anders aus, ne? Der Unterschied zwischen 5 und 8 Stunden sind 60% Unterschied in der Trainingszeit. Das ist, wie gesagt, ungefähr 60% mehr. Das klingt nicht so viel. Es sind in Anführungsstrichen nur 3 Stunden in der Woche. Es sind aber 3 Tage mehr Training in der Woche, eine Stunde Trainingszeit. So. Und das ist schon richtig, richtig gut. Und deswegen würde ich bei, wie gesagt, 6 bis 8 Stunden schon sagen, wenn man die kontinuierlich zur Verfügung hat, wenn man die gut nutzt, wenn da wirklich eine effektive, individuelle Form des Trainings und damit der Potenzialentfaltung hintersteht, dann kann das richtig, richtig gut klappen. So, und jetzt immer davon gesprochen, meine Anschluss, ja, ich will nicht sagen Frage, aber die Anschlussempfehlung wäre jetzt, dann vielleicht auch in irgendeiner Form hinzugehen und sich mal, ich sage jetzt wieder, Blöcke zu setzen, die aber nicht kontinuierlich da sein müssen, aber die in irgendeiner Form helfen, auch mal einen Reiz zu setzen, der über diesen, ich sage jetzt einfach, wir bleiben bei 8 Stunden in der Woche, liegt. Beispiel, zwischen Weihnachten und Neujahr hinzugehen und zu sagen, hey, da habe ich 5 Tage Urlaub und ich werde nicht wegfahren und ich habe ein bisschen mehr Zeit und ich kann in den 5 Tagen vielleicht auch einfach, keine Ahnung, 10 oder 12 Stunden trainieren in der Zeit, dann ist es halt schon etwas, was 50% mehr Trainingszeit in 5 Tagen ist, als ich sonst in einer Woche trainiere. Das ist auf jeden Fall ein Mehrreiz, der zu einer Anpassung führen wird. Und das ist gut. Mhm. Ja, und das ist auf jeden Fall irgendwas, was man sich zunutze machen kann. Es braucht dafür nicht das 2-wöchige Trainingslager auf Fuerteventura, sondern es kann auch gut sein, dass man solche Zeiträume wie Weihnachten und Neujahr, verlängerte Wochenenden, wie auch immer, mal ein Stück weit nutzt und sich einfach ja gewisse Momente rauspickt. Und das muss jetzt auch kein verlängertes Wochenende sein, sondern es kann auch einfach mal ein Wochenende sein im März, wo man sagt, hey, da erlaube ich es mir jetzt mal, die sozialen Kontakte vielleicht nicht ganz zu pflegen, sondern an diesem Wochenende, ich sage jetzt einfach mal, 6 Stunden einfach mal am Wochenende zu trainieren oder 7, wie auch immer. 2-mal ein bisschen länger Radfahren, ne? 2-mal ein Ründchen laufen gehen, dann haben wir das ja schon. Also ist ja auch schnell gemacht. Und dann ist das schon richtig, richtig gut. Es lebt davon, dass die Konstanz da ist und 8 Stunden im Durchschnitt in der Woche heißt halt auch, wir haben in irgendeiner Form, und jetzt machen wir mal die Range nicht so groß, aber auch in Entlastungswochen vielleicht immer noch irgendwie 6 Stunden Training als Beispiel und in Belastungswochen vielleicht irgendwas um die 8, 9, vielleicht 10 Stunden in der Woche. Und damit kann ich auf jeden Fall eine Langdistanz finishen, ganz klar, und auch solide finishen. Also ich bringe immer wieder das Beispiel und ich kann wirklich Namen nennen, wenn gewünscht, von Menschen, die es geschafft haben, mit 10 Stunden durchschnittlicher Trainingszeit sich für Hawaii zu qualifizieren, das Race Across America im Zweierteam zu gewinnen, Streckenrekorde aufzustellen und so weiter und so fort. Es ist alles nur eine Frage, wie man diese 10 Stunden sich zunutze macht. Und das kann ganz super klappen.
Kannst du eine Hausnummer nennen, wie viel Training für welche Distanz mindestens nötig ist, wenn es entweder nur um das Finish geht oder wenn es um die bestmögliche Performance geht? Und dann habe ich gleich noch eine Anschlussfrage, die dazu passt.
Also ich würde sagen, wenn es ums Finishen geht, ich meine, bei so einer Mitteldistanz, die ist ja ein Stück weit vielleicht sogar noch mehr davon abhängig, wie die eigene Trainingshistorie aussieht. Also wenn du aus dem Marathonlaufen kommst und du bist 20 Jahre Marathon gelaufen im Leben und hast dir dann überlegt, ich füge jetzt mal irgendwann Schwimmen und Radfahren noch hinzu, dann kann ich mir gut vorstellen, dass du mit 5 Stunden in der Woche, von denen du, keine Ahnung, 1,5 Stunden, also 2x45 Minuten laufen gehst, vielleicht sogar eine Mitteldistanz finishen kannst, weil du einfach eine gewisse Substanz mitbringst, die es möglich macht, aus eben, wie gesagt, jetzt gerade 5-6 Stunden in der Woche Training auch eine Mitteldistanz, also Durchschnitt in der Woche, ganz wichtig immer, ja, eine Mitteldistanz zu finishen. Bei einer Langdistanz wird das ein bisschen höher liegen, so wie ich es gerade gesagt habe, ne? Ich habe gesagt 6 bis 8, also wenn du mich jetzt auf eine Zahl festnageln würdest, dann hätte ich gesagt, sagen wir mal 7 bis 8 würde ich als wichtig ansehen im guten Durchschnitt, um sowas zu finishen. So, und das sind jetzt so die groben Gradmesser. Ich meine, wir haben genügend Beispiele unter den Allroundern bei Power and Pace, die irgendwas um 6 bis 8 Stunden im Trainingsplan stehen haben. Was ja noch lange nicht heißt, dass sie die kontinuierlich in der Woche wahrlich auch trainieren, sondern da werden viele bei sein, die den Plan auch ein kleines bisschen schieben müssen, die mal Phasen haben, wo sie vielleicht mal ein bisschen weniger trainieren können und so weiter und so fort. Also ich bin mir sicher, dass wir davon, weiß ich nicht, vielleicht durchschnittlicher Trainingszeit von 6 Wochen nicht irgendwie wahnsinnig weit entfernt sind. Und da sind ganz, ganz viele Beispiele bei von vorab der Frage zum Saisonstart, kann ich damit wirklich eine Mitteldistanz finishen? Und es vergeht ja kaum einen Live-Q&A oder was auch immer, wo nicht irgendwer kommt und sagt, ach übrigens, das geht auf jeden Fall, man kann das schaffen. Ne? Ich habe das hier gerade gezeigt, dass man das gut hinbekommen kann und es hat super Spaß gemacht. Oder wie die, hatten wir jetzt im letzten Live-Q&A wieder, die Marathon-Vorbereitung ohne den 35-Kilometer-Lauf. Es ist immer die Frage, muss man nicht mal 3 Stunden laufen? Und die Antwort ist immer nein. Und es ist immer eine gesunde, völlig zu Recht, eine gesunde Skepsis da und es wird immer wieder Beispiele geben, wo man sagen kann, ja, alles klar, das hat super funktioniert, genau.
Ja, okay. Und dann die nächste inhaltliche Frage bezogen auf Power und Pace. Wie unterscheiden sich jetzt zum Beispiel die beiden Langdistanzpläne, Finisher und Qualifier, inhaltlich? Also was macht der Qualifier in dem Fall mehr oder einfach anders als der Finisher, wodurch er auf mehr Trainingszeit kommt und dann voraussichtlich, je nach persönlichen Voraussetzungen und Bedingungen und so weiter, auch schneller ist?
Ja, also ich meine, ganz stumpf muss man erstmal immer hingehen und sagen, mehr trainieren hat auch das Potenzial für mehr Anpassung und auch das Potenzial für mehr Leistungsfähigkeit am Ende des Tages. Ne? Das ist erstmal so ein, ja, ich hätte jetzt fast gesagt, ein Gesetz in Anführungsstrichen, welches da schon gilt. Komma aber. Ne? Jetzt gibt es natürlich wahnsinnig viele Voraussetzungen, bei denen man sagen muss, damit das Gesetz gilt, und jetzt mal einfach in unterschiedlichste Richtungen, muss der Qualifier mit eher vielleicht 15, 16 Stunden durchschnittlichem Training am Ende in der Woche auch dafür sorgen, dass er eine adäquate Mehrzeit sich blockt, um mal bei diesem Mechanismus zu bleiben, um sich sinnvoll erholen zu können oder auch auf einem Leistungslevel schon sein, welches diese Mehrerholungszeit nicht unbedingt erfordert. Also wenn du seit 20 Jahren Leistungssport betreibst, dann kannst du vielleicht auch 30-40% in der Woche mehr trainieren, ohne dass du jetzt signifikant über diese 7-8 Stunden schlafen musst, weil dein Körper das ganz anders verarbeitet, weil du eine ganz andere Leistungsfähigkeit mitbringst und so weiter und so fort. Und das sind wieder diese Variablen oder die Teile der Gleichung, die jeder dann auch für sich ein Stück weit bedenken muss. Also Beispiel, wenn ich jetzt seit 2 Jahren im Triathlon bin, bisher mich auf olympischen Distanzen ausgetobt habe, vielleicht auch mal eine Mitteldistanz gemacht habe, aber ich komme eher von, 5, 6, 7 Stunden Training die Woche, wenn ich das dann upgrade auf die angesprochenen 15 Stunden und ich habe da Faktor 2,5 in der wöchentlichen Trainingszeit, da hätte ich die Hoffnung, dass derjenige Teilzeitstudent ist und die gute Möglichkeit hat, neben 8,5 Stunden Schlaf in der Nacht auch noch einen soliden Mittagsschlaf zu machen und vielleicht 2-mal die Woche zum Physiotherapeuten zu gehen, weil das ist natürlich schon was halt einfach eine große Mehrbelastung ist, derer wir auch genug tun wollen, indem wir uns da immer wieder passend von erholen. Das finde ich ist halt super, super wichtig. Ne? Wenn du jetzt, wie gesagt, seit 20 Jahren Leistungssport betreibst, ja, dann ist deine Erholungszeit halt zumeist auch eine andere. Dann bist du es ja ganz anders gewohnt, irgendwie diese Trainingszeit zu verkraften und auch zu verarbeiten und auch in positive Anpassungen umzumünzen. Und dann ist das wieder so eine Variable, die man auch nicht unbedingt pauschal erfassen kann. Aber um jetzt ganz konkret, also Qualifier und Finisher ist ein höherer Umfang, gleichzeitig eine höhere absolute Zeit bei höherer Intensität. Also der Mehrumfang ergibt sich nicht nur durch Grundlage, sage ich mal, sondern auch durch mehr Intensität. Eine höhere Dichte an Trainingseinheiten aufgrund einer höheren Anzahl an Trainingseinheiten. Und
irgendwo muss der Umfang ja auch
genau herkommen. Und wir denken, ja, und der kommt nicht nur aus, wir schwimmen alle 2-mal die Woche, wir fahren alle 3-mal die Woche Rad und wir laufen alle 3-mal die Woche und dann macht der Qualifier das einfach nur mehr, sondern es kommt auch durch die höhere Anzahl an Trainingseinheiten und durch diese Anzahl, und das darf man immer nicht vergessen, erhöht sich natürlich die Dichte an Trainingseinheiten. Ne? Ja. Wir haben mehr Trainingseinheiten am Tag, ganz stumpf erstmal, natürlich auch mit mehr Umfang am Tag. Und was passiert dadurch? Nicht nur, dass wir häufiger trainieren oder länger trainieren oder auch höhere Intensitäten haben, sondern natürlich anhand unserer Beispielrechnung irgendwie auch weniger Zeit zur Erholung haben. Ne? Also wir schwimmen halt beispielhaft 3-mal die Woche morgens unter der Woche. Das heißt, wir werden 3-mal die Woche morgens um 6.30 Uhr das Haus verlassen und nicht bis 7 Uhr schlafen. Um halt rechtzeitig im Schwimmbad zu sein, zum Beispiel, um es dann noch zur Arbeit zu schaffen. Und dass wir das morgens machen müssen, also das ist jetzt sehr exemplarisch, aber das liegt ja auch daran, dass ja abends schon wieder eine andere Trainingseinheit im Plan steht. Also wir können jetzt nicht hingehen und sagen, ja, nee, ist kein Problem, wir können jeden Morgen ausschlafen, weil irgendwann geht uns halt einfach der Tag aus. Ne? Also wenn wir nicht um 7 Uhr mit irgendwas loslegen und wenn es dann das Arbeiten ist und den Nachmittag frei haben und dann in Ruhe 2 Einheiten hintereinander machen können, ja, dann müssen wir es ein kleines bisschen aufteilen und in die Zeitblöcke schieben, die uns zu den Randzeiten in Anführungsstrichen des Tages zur Verfügung stehen. Und dabei darauf achten, wenn ich das noch einmal hinzufügen darf, vielleicht auch zu schauen, wie weit die Trainingseinheit abends auch zum Beispiel vom Schlafen entfernt ist. Ne? Auch das wäre jetzt irgendwas, ist jetzt sehr weit weg, aber trotzdem will ich es mal erwähnt haben, wo ich mir sicher bin, dass eine 1,5-stündige Radeinheit mit zackigen Intermittent Exercise Intensitäten einfach dazu führt, dass wir danach nicht duschen, uns ins Bett legen und eine Schlafeffizienz haben von 93%, sondern einen gewissen Moment brauchen werden, bis der Körper wieder runterkommt und so weiter. Und
kann ich bestätigen.
Und das ist ja eine Sache, das werden wir dann auch nicht anderweitig trainieren können, sondern das liegt natürlich an der nervalen Erregung und so weiter und so fort, die dazu führt, dass wir uns danach nicht in den Dämmermodus begeben und sofort einknacken. Ne? Das wird nicht klappen.
Ja, also das, was du angesprochen hast, das zählt ja auch alles zum Thema Zeitmanagement. Wenn ich jetzt ein Finisher bin und ich trainiere im Durchschnitt 12 Stunden, sagen wir mal, und denke aber so, ja, das kriege ich so entspannt hin im Durchschnitt, ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, würde ich jetzt nach deinen Ausführungen sagen, dass ich dann nicht einfach sagen kann, ja, dann kann ich easy den Qualifier nehmen, weil ja dann wiederum diese 3 Stunden mehr, die verwende ich jetzt gerade vielleicht für die Erholung.
Mhm.
Oder für alles drumherum und so weiter. Also ist echt nicht so einfach.
Also lass uns doch nochmal ganz kurz, ich drehe den Spieß jetzt nochmal um und ich mache es genau wie du eben. 3 Stunden mehr trainieren, ausgehend von 12, sind 25% mehr Trainingszeit in der Woche. An welchem Teil deines täglichen Lebens sparst du diese sinngemäß 3 Stunden in der Woche oder die Menge, die es dir erlaubt, 25% mehr zu trainieren?
Und da kommen wir jetzt zu meinem nächsten Thema auf der Agenda. Was für eine Überleitung.
Ohne dass es mega abgesprochen war, aber
ja, es war überhaupt nicht
abgesprochen. Die Frage müsste man sich dann stellen.
Ja, genau. Und zwar würde ich gerne über diese Alltagsstrukturen sprechen. Wie kann ich meinen Alltag verändern, um entweder mehr trainieren zu können oder das Training, was eben draufsteht, entspannter unterbringen zu können, weil es eigentlich gehen würde. Ja. Und ich möchte da aber auch weg von diesem krassen Optimierungswahn oder so. Also man muss das ja nicht alles maximal effizient machen, aber einfach es erleichtern. Ja. Und wir haben ja alle Bock auf Triathlon und wollen das gerne machen.
Darf ich nochmal eine anekdotische Evidenz liefern?
Bitte.
Ich habe mich das Gleiche gefragt, völlig unabhängig jetzt gerade vom Training, sondern nur für den Alltag. Jetzt mal wirklich ganz banal. Und das kennen wir alle. Wir haben alle schon mal Stress gehabt. Und den habe ich auch heute noch, das kann ich vorwegnehmen. Aber ich habe mich irgendwann auch gefragt, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Und das Beste, was doch hilft, ist doch erstmal einfach eine Bestandsaufnahme durchzuführen und hinzugehen und zu sagen, hier ist wegen mir ganz banal mein Zettel, mein Stift und meine Uhr, die ich benutze. Und dann schreibe ich das auf. Und ich schreibe einfach mal für mich auf, wie mein Tag eigentlich so aussieht. Und ich persönlich, also das liegt vielleicht auch so ein bisschen am Persönlichkeitstyp, aber mir fällt es immer am leichtesten, ein gewisses Bewusstsein zu erzeugen, wenn ich das Ganze einfach mal in Anführungsstrichen getrackt habe. Das ist wie, wenn ich Gewicht verlieren will, dann kann ich hingehen und mir denken, naja, was kann ich machen? Weniger Süßigkeiten essen, keine Alkohol mehr trinken oder nur noch einmal die Woche und nicht zweimal als Beispiel.
Mhm.
Und keine Ahnung, abends weniger Kohlenhydrate essen als Beispiel. Und dann kann ich das machen, aber das ist so schwammig für mich, dass ich am Ende das nicht machen werde. Also ich werde es dann anfangen, vielleicht probieren. Ob das funktioniert, kann ich schon nicht sagen, weil all diese 3 Faktoren, die ich gerade genannt habe, garantieren mir noch nicht, dass ich in irgendeiner Form weniger, also eine bessere Energiebilanz mit einem vielleicht kleinen Defizit habe, welches mir bei der Gewichtsabnahme helfen würde. Und deswegen gehe ich hin und protokolliere das und schreibe das auf und gehe hin und schreibe auf, was ich eigentlich zum Frühstück, zum Mittag, zum Abendessen esse und welche Snacks ich dazwischen zuführe. Und dann stelle ich dem gegenüber, wo mein Energieumsatz liegt und was da unterm Strich bei rauskommt. Und das mache ich beim Thema Energiezufuhr und Verbrauch so. Und das mache ich genauso beim Thema Geld verdienen und Geld ausgeben. Wenn ich mich frage, was ich tun muss, um mehr Geld am Ende des Monats oder am Ende des Jahres auf dem Konto zu haben, dann muss ich wissen, wie viel Geld ich einnehme und wie viel Geld ich ausgebe. Ganz einfach. Also erstmal, um überhaupt sich einen Überblick zu verschaffen. Und dann, wenn ich das aufschreibe, dann stelle ich fest, die Tüte Haribo am Abend, die hat 800 Kalorien und die macht nichts Gutes mit meinem Blutzuckerspiegel, also das steht in Klammern, aber die 800 Kalorien alleine reichen, um zu wissen, wenn ich das jeden zweiten Tag nur alleine mache, dann muss ich an anderer Stelle schon richtig viel Energiezufuhr sparen, weniger essen, um am Ende des Tages irgendwie ein kleines Energiedefizit zu haben. Und jetzt kann man das Beispiel durchziehen für alles andere, was einem einfällt. Nochmal, wenn ich mir überlegt habe, ich leiste mir keine Ahnung, 7 TV-Abonnements, die im Durchschnitt alle 9 bis 15 Euro kosten, dann werde ich feststellen, dass vielleicht die Palette von Amazon Prime, Disney, Netflix, was es nicht noch alles gibt und Audible und Spotify und dies und das und jenes, vielleicht dazu führen, dass ich alleine schon 120 Euro jeden Monat nur für Abos ausgebe, wo ich mich fragen muss, brauche ich die eigentlich wirklich alle? Sind die jetzt den Preis eigentlich wirklich so wahrhaftig wert? Und dann stelle ich vielleicht fest, muss gar nicht sein. So, und
ist es mit meiner Trainingszeit vereinbar, dass ich das alles überhaupt konsumiere?
Und, auch richtig. Und jetzt gehe ich beim Thema Zeitmanagement genauso hin und verschaffe mir einen Überblick. Und gehe erstmal einfach hin und mache eine Bestandsaufnahme und überlege mir, wofür wende ich eigentlich Zeit auf? Und dann kann ich immer noch hingehen und das Ganze analysieren und mir überlegen, was davon ist eigentlich wirklich, also was ist wichtig, was will ich vielleicht auch ausbauen? Vielleicht finde ich ja auch heraus, dass aufgrund meiner, ich bleibe jetzt immer bei den genannten Beispielen, aber aufgrund meiner übermäßig großen Handynutzung einfach auch weniger soziale Kontakte pflege. Also weil ich vielleicht weniger mit den Leuten telefoniere oder weniger vor die Tür gehe, weil ich es verdattelt habe, weil ich irgendwie dann doch am Handy gehangen habe oder. Und diese Bestandsaufnahme, so glaube ich, hilft super, um das am Ende des Tages herauszufinden. Und das ist das Erste, was ich tun würde, wenn ich mich selber frage, wofür meine Zeit eigentlich tagtäglich aufgewendet wird. Und ich wette drauf, dass für alle, die das dann gemacht haben, da die ein oder andere Überraschung dabei ist, ne? So wie wir hier sitzen und sagen, 168 Stunden hat die Woche, schlafen, arbeiten, wegen mir noch jetzt gerade essen, einkaufen und trainieren, aber dann bleiben immer noch 30 Stunden übrig, bei denen wir nicht wissen, oder auch mehr, bei denen wir nicht wissen, was wir damit eigentlich so machen. Und das sind 30 Stunden, wenn wir das jetzt prozentual ausrechnen, ist das fast ein Fünftel bis ein Sechstel der Gesamtwoche, bei der wir nicht unbedingt klassifizieren können, wofür wir die eigentlich gerade aufwenden. Das ist natürlich erstmal das, was ich erfassen würde und davon ausgehend dann vielleicht in irgendeiner Form eine Planung anstellen würde.
Das werde ich gleich mal machen.
Ja, also kann ich ja immer nur empfehlen, ne? Ich habe das selber mal irgendwann für mich gemacht, weil ich mich gefragt habe, wie, wieder anekdotisch, aber wo Zeit zur Verfügung steht und die Zeit, die ich mir gesucht habe in dem Fall, also wo ich mich gefragt habe, warum habe ich eigentlich keine Zeit für mich selber, keine Ruhe, wo ich mal Dinge tun kann, die der Erholung dienen. Und die Lösung ist gewesen, ja gut, aus dem und dem und dem und dem Grund. Und dann überlegt man sich, wie kann ich das jetzt optimieren, dass ich diese Zeit finde. Und ich, also kann es aus eigener Erfahrung sagen, ich finde die Zeit morgens um irgendwann 5 bis 5:30 ungefähr, weil das meine Zeit ist, wo ich aufstehe, weiß, da ist kein anderer wach. Und die stehen auch alle erst in ungefähr 30 bis 60 Minuten auf. Und dann habe ich Zeit für mich. Und dann kann ich mich in Ruhe hinsetzen und einen Kaffee trinken und was lesen und so weiter. Und die Realität ist, ich schaffe das auf gar keinen Fall jeden Tag. Es gibt immer Dinge, die dazwischen kommen. Und oft genug hänge ich dann morgens auch am Handy und komme davon nicht weg. Ja, ganz, ganz offen gesprochen. Aber die Übung ist auf jeden Fall da. Und ich versuche das noch weiter und noch weiter und noch weiter zu verbessern. Und ich kann sagen, ich bin oft genug schon abends um 9 ins Bett gegangen und habe mir gedacht, geil, ich freue mich mega aufs Aufstehen morgen, weil dann habe ich endlich meine Ruhe. Und das ist super, also endlich, es klingt jetzt so dramatisch, aber dann habe ich meine Ruhe und freue mich auf den entspannten Morgen. Ist übrigens, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, nicht unbedingt die beste Jahreszeit, um das auszuprobieren, weil es ist schon auch durchaus frustrierend, wenn du diese Stunde im Dunkeln verbringst. Also ich würde lieber beim Sonnenaufgang draußen spazieren gehen, aber ja, leider nein.
Hältst du es für sinnvoll, dass wir das einmal exemplarisch durchgehen?
Du bist der, der den roten Faden vorgibt.
Meinetwegen mit mir auch als Beispiel.
Ich mache alles, Person. Was du willst.
Okay. Ja, dann fangen wir doch mal an. Willst du mir Fragen stellen?
Naja, also du meinst jetzt beim Rausfinden der Trainingszeit. Die erste Frage, die ich dir stellen würde, was bisher deine Erfahrung? Also, an welchen Tagen hast du bisher trainiert?
Das haben wir alles schon geklärt.
Okay, hat es an gewissen Tagen.
Wir wollen jetzt meinen Alltag optimieren.
Ja, und dann würde ich das quasi als eine Art Aufgabe mitgeben, weil ich glaube, dass du die Frage, also wenn ich sie dir jetzt so stellen würde, dann würdest du jetzt versuchen, es zu erklären. Also du würdest deinen Tag durchgehen in irgendeiner Form oder deine Woche durchgehen.
Ja, und so meine Lebenssituation.
Genau, aber ich glaube, die Situation wird sein, dass man das gar nicht so ganz ad hoc beantworten kann. Also ich glaube, es gibt eine Menge Dinge, wo du sagen würdest, ah ja, habe ich ja gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass ich jetzt absolut banale Beispiele hin und wieder auch mal einen Besuch beim Amt habe, wo ich irgendeine Bescheinigung abholen muss und mich das Ganze 1,5 Stunden Lebenszeit kostet. Also ich habe jetzt quasi das rausgepickt, was ich selber, hört sich jetzt blöd an, also mit am schlimmsten finde. Termine, wo du sagen kannst, oder machen wir ein anderes Beispiel, schau jetzt in deinen Kalender und zähle die Termine, die nicht in aller Regelmäßigkeit vorkommen. Friseurtermin, im Moment ein Physio, weil das Knie tut weh.
Nächste Woche.
Dann dies und das und jenes. Und du wirst feststellen, da findet jeder jetzt wahrscheinlich 5 bis 15 Termine, bei denen man sagen kann, ah ja, stimmt, den hätte ich jetzt unbedingt nicht zur Regelmäßigkeit hinzugezählt, weil der auch nicht jede Woche passiert, aber er steht nun mal im Kalender und er muss gemacht werden. Ne? Irgendwann müssen die Haare geschnitten werden. Also muss nicht, aber ja, möglicherweise schon. Und ich glaube, deswegen sind das so Sachen, die ganz schwierig ad hoc zu beantworten sind, sondern die man in irgendeiner Form vielleicht auch einfach aus der Erfahrung heraus mal protokollieren muss. Was immer funktioniert, ist ja hinzugehen und sich nochmal gewisse Blöcke zu setzen und jetzt gerade mal wirklich einfach das Thema Schlaf zu nehmen. Fang doch damit an. Wann gehst du abends ins Bett und wann stehst du auf? Damit würde ich loslegen.
Ja, da geht's jetzt schon mal los, weil das nicht immer unbedingt gleich ist.
4 Uhr morgens und dann also ins Bett gehen jetzt.
Da gehe ich ins Bett,
genau.
Ja.
Ja, das ist das Problem, wenn man den Kiez in der Nähe hat und so weiter.
Ja,
das
stimmt.
Ja, und das könnte optimierungsbedürftig sein im Sinne der Erholungszeit, Anna.
Nur montags habe ich Pause.
Das ist sogar auch, das muss auch mal wegbleiben, ne? Da ist auch auf der großen Freiheit nichts los. Ist in Ordnung.
Mhm. Ja.
Meine Zustimmung hast du.
Nee, also ich würde mal sagen, so im Schnitt um 22 Uhr ist mir aber eigentlich schon zu spät. Also ich würde gerne früher gehen.
Was hält dich davon ab?
Das klappt aber einfach nicht immer.
Warum nicht?
Weil Beziehung, dann will man vielleicht noch ein bisschen quatschen, zusammen ins Bett gehen, so. Mhm. Dann muss ich noch was einkaufen, dann habe ich noch eine Trainingseinheit, dann habe ich mir noch nichts zu essen gemacht, muss das noch vorbereiten, zu mir nehmen, für den nächsten Tag einpacken, Küche aufräumen und so weiter.
Mhm.
So, und das sind alles.
Und da gibt es jetzt nichts zu werten dran in der Hinsicht. Ne? Das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist, du musst deinen Alltag schmeißen und pflegst soziale Kontakte. Prima.
Genau, da möchte ich auch auf alles nicht drauf verzichten.
Super. Ganz genau das. So, und jetzt wäre die Rückfrage quasi, ne, wenn jetzt würde ich dich trotzdem fragen, ich meine, du hast jetzt eben gesagt, haben wir geklärt, aber bring uns nochmal das Beispiel, wann du an einem absoluten Standardwochentag die Chance hättest zu trainieren. Und jetzt musst du das gar nicht, du musst das jetzt nicht irgendwie ganz konkret für jeden Wochentag durchdeklinieren, aber was wäre in einem schematischen Tagesablauf deine Trainingszeit, die du halbwegs gesichert einplanen könntest? Nicht jeden Tag, aber manchmal.
Ja, also das mache ich eigentlich immer so, dass ich um 6 aufstehe und ich brauche meistens morgens relativ lange, um dann in die Gänge zu kommen, um starten zu können, weil ich auch noch entspannt Kaffee trinken will, noch einen kleinen Snack zu mir nehmen will und so weiter. Und dann plane ich so ein, dass ich um 7 mit Trainingseinheit XY starte.
Wie sieht die dann aus? Was könnte das sein?
Egal, alles.
Super. Ich meine.
So, und abends nach der Arbeit halt genau das Gleiche. Mittagspause mag ich nicht so gern irgendwie. Mhm.
So, und dann.
Weil Kollegen ja auch irgendwie soziale Kontakte sind, nicht dann lieber mit denen die Zeit verbringen will, also dann wieder nach der Arbeit.
Okay, und dann, wie sieht denn genau, oder zumindest mal schematisch, die Zeit nach, also wann ist nach der Arbeit, wann beginnt das und wie sieht dann die Zeit bis 22 Uhr aus?
Die Zeit nach der Arbeit beginnt im Schnitt um 18 Uhr, würde ich sagen.
Weil du dann aber auch zu Hause bist, ne? Also mit Arbeitsweg und so weiter haben wir das schon geklärt.
Da bin ich noch nicht immer zu Hause, aber im Durchschnitt würde ich sagen, ja.
So, und dann 18 bis 22 Uhr würde ich jetzt schon denken, dass so, wir hatten jetzt soziale Kontakte, wir hatten einkaufen, wir hatten Essen machen, in 4 Stunden. Für was für, reicht das für Training und wenn ja, wie lange?
Tja, mit Schwimmbad könnte es schon wieder knapp werden. Das ist zwar jetzt auch nicht weit weg von der Arbeit, aber trotzdem muss ich da hinfahren, mich umziehen, schwimmen, duschen, umziehen, nach Hause fahren. Also da gehen locker 2 Stunden für drauf insgesamt. Ja.
Würde es dir leichter fallen, morgens zu schwimmen oder nachmittags? Oder dann abends vielmehr?
Ich habe beides ausprobiert und hätte dir vor ein paar Wochen noch gesagt, auf jeden Fall morgens. Damit ich es einfach erledigt habe, aber wenn ich morgens schwimme, habe ich oft Rückenschmerzen, habe ich festgestellt.
Okay.
wegen kaltem Wasser und ich glaube einfach verspannt und so. Und abends finde ich das ganz
cool. Mit dem Fahrrad wahrscheinlich cool. Hingefahren, ist jetzt auch nicht so richtig. Ja. Also kann ja den Rückenschmerzen irgendwie negative Auswirkungen haben quasi, wenn man da so ein bisschen
Ist mir aber grundsätzlich egal wann.
Ja. So, und jetzt, ich meine, jetzt ist doch nur die Frage, wie man es strukturiert. Und jetzt ist ja auch die Antwort kann ja jetzt sein oder sollte ja jetzt sein. Ich meine, wir haben jetzt von einem normalen Wochenrhythmus gesprochen und wir reden über 10 Zeitslots, die du potenziell zur Verfügung hättest. Also morgens sinngemäß eine Einheit und am Abend eine Einheit. Und die Antwort ist ja auch, du musst ja jetzt nicht jeden Tag 2 Einheiten trainieren. Ne? Dann hast du 10 Trainingseinheiten schon gemacht. Wenn du dann jetzt am Wochenende auch nochmal, ich sage jetzt einfach mal, jeden Tag 2 machen kannst, dann sind das 14 Trainingseinheiten, die du in der Woche rumbekommen hast. Wenn die alle im Durchschnitt 1 Stunde dauern, hast du schon 14 Stunden trainiert. Das ist schon eine Menge Holz. Mhm. Ne? Und deswegen wäre das jetzt so ein Punkt. Jetzt ist ja nur die Frage, wie viel Zeit du dafür aufwenden möchtest. Also möchtest du jeden Abend die Situation haben, dass du durchaus auch dann noch ein bisschen Zug dahinter haben musst, wenn die Arbeit endet, dass man dann doch nochmal ins Schwimmbad geht, 2-mal die Woche. Weil du hast jetzt gesagt, morgens vielleicht eher nicht, sondern lieber dann am späten Nachmittag oder Abend. Oder sagt man, hey, wenn ich das, keine Ahnung, ich kann das 4-mal morgens machen, aber nicht unbedingt 5-mal. Ich freue mich auch, also so ein Montagmorgen ist vielleicht dann doch immer noch ein bisschen schwieriger, um jetzt eine Runde laufen zu gehen. Vielleicht, ne, weiß ich nicht. Mhm. Aber ich kann 4-mal unter der Woche trainieren, morgens. Und ich kann 2-3-mal am Abend trainieren. Dann sind es immer noch 7 Trainingseinheiten. Und du wirst auf 7, ja, muss ja auch nicht jedes Mal eine Stunde sein, aber du wirst auf, ich sag mal, 5,5 Stunden plus kommen. Es können ja auch 8 sein oder 9, je nachdem, wie lange du die einzelnen Einheiten machst, ne? Weil das ist ja auch wieder so ein Thema, wo man sagen muss, es ist ja manchmal auch einfacher, keine Ahnung, vielleicht lieber nur 3-mal die Woche Rad zu fahren, aber dann, wenn man schon mal drauf sitzt und das hinbekommen hat für 1,5 Stunden, als dass man das irgendwie, keine Ahnung, 5-mal die Woche macht für eine Stunde, weil die Bruttozeit dann deutlich größer ist. Ne? Also wenn du jetzt anfangen würdest, draußen Rad zu fahren, dich anziehen musst, das Fahrrad vielleicht trotzdem mal ein kleines bisschen sauber machen musst und ein bisschen pflegen musst, danach die ganze Klamotte ausziehen musst, etc., viel mehr Wäsche hast, das sind halt alles Sachen, die damit reinspielen. Ne? Und so würde ich das an der Stelle in irgendeiner Form aufbauen und mich dann immer wieder fragen, wie viel Zeit möchte ich da jetzt gerade dann irgendwie für aufwenden und wie viel Trainingszeit oder wie viel Raum gebe ich der Trainingszeit neben all den anderen völlig berechtigten Dingen, die du da jetzt gerade angesprochen hast. Und ich glaube, wir werden auch einige finden, die sagen, also eine Mittagspause, die finde ich auch cool. Du hast jetzt das passende Beispiel für vielleicht, ich arbeite sinngemäß jetzt gerade 9-to-5, also es war nicht 9-to-5, aber ne, so in der Richtung. Ich kenne viele Leute, die sagen würden, hey, gönn mir morgens die Zeit, gehe 2 Stunden trainieren und dann habe ich das alles hinter mir. So, und dann trainiert man vielleicht 4 oder 5 Tage die Woche immer morgens und hat nachmittags, abends keine Trainingszeit mehr, aber dann halt eben eine ausgedehnte Trainingseinheit morgens. Und ich kenne genug Leute, ich erinnere mich an früher, wo es viele Leute gegeben hat, die gesagt haben, nee, ich kann schon 1,5 Stunden Mittagspause machen und ich arbeite von zu Hause aus oder ne, habe immer wieder die Möglichkeit, dass ich da jetzt nicht einen riesen Aufwand habe an Sachen mitnehmen, duschen müssen auf der Arbeit, dies, das und jenes, sondern hab halt alles zu Hause, kann danach schnell duschen, hab's Essen vorgekocht, im Kühlschrank stehen und so weiter. Und dann kann man auch in 1,5 Stunden Mittagspause ja eine richtig gute Trainingseinheit machen. Ne? Und dann, das muss jeder, glaube ich, für sich selber auch so ein bisschen ausloten. Aber es gibt wahnsinnig viel Flexibilität dabei. So, da glaube ich, ist es gut möglich. Was halt immer wichtig ist, ich meine, das gibt diese Sportart her, wir müssen alle ein gewisses Talent zum Zeitmanagement haben. Weil wenn wir das nicht haben, ja, dann wird es bei der Anzahl der Trainingseinheiten alleine schwierig. Ne? Also wir haben das jetzt bei dir gerade gehabt, wenn du nach 18 Uhr das Gefühl hast, dass du erst noch 2 Bier auf dem Kiez nehmen musst, 2 Feierabendbier und erst dann nach Hause kommst irgendwann und hast dich vielleicht ein klein bisschen verschnackt und so, dann weiß ich nicht, ob du danach noch irgendwie eine Runde laufen gehst, so richtig gut, mit Qualität und so. Ne? Also bitte nicht Alkohol trinken und Sport machen, das sowieso nicht, aber ich glaube, ist klar, was ich sagen will.
Ja, ich habe mir das jetzt alles überlegt und habe mir mein Zeitmanagement perfektioniert oder bin zumindest der Meinung, dass ich das habe. Wie gehe ich jetzt damit um, wenn was dazwischen kommt und ich das Training nicht wie geplant absolvieren kann? lieber abkürzen oder lieber ausfallen lassen? Und wann muss ich alles hinterfragen?
Sehr gut, das waren sehr viele Fragen auf einmal quasi, weil die alle sehr unterschiedliche Antworten haben. Also, wir machen erstmal das Prinzip, ich ziehe es trotzdem durch, egal wie lange. Und das hat für mich zwei Facetten. Trainingstechnisch ist eine Viertelstunde ins Gym gehen nicht sonderlich erfolgreich. Ja, also ich werde da nicht so viele Dinge machen, dass ich sagen kann, wenn ich das jetzt immer so mache, dann wird das richtig, richtig gut werden. Ne? Wenn ich fünfmal die Woche 15 Minuten im Gym trainieren gehe, ich nehme jetzt mal das unbeliebte Fitnessstudio einfach als Beispiel oder für viele vielleicht unbeliebte, dann ist das trainingstechnisch jetzt nicht so richtig qualitativ. Die andere Seite der Medaille ist aber, finde ich, diese Routine, die man sich da eingeschlichen hat. Ich finde persönlich, dass wenn du eine Woche nicht schwimmen gehst, weil du bist auf einer Dienstreise und du kannst nicht schwimmen gehen, dann ist das nicht so einfach, wieder in diesen Rhythmus zu kommen, dass du dann morgens vielleicht stringenter aufstehen musst, weil du weißt, ich habe heute einen etwas längeren Weg zum Training, weil ich gehe ja schwimmen. Und diesen Rhythmus zu finden, ich meine, das kennen wir alle in diesen Tagen, ne? Wenn jetzt so das Training wieder losgeht, irgendwie ist man vielleicht sogar mal 4 Wochen einfach mal gar nicht im Becken gewesen, weil man gesagt hat, nee, kein Bock gehabt, schwimmen zu gehen. Und ich finde, das ist eines der größten Herausforderungen, die man im Triathlon-Training hat, dann wieder loszulegen und morgens, wie auch immer jetzt geartet, ob es jetzt Schwimmen ist oder im Dunkeln jetzt gerade laufen zu gehen, als Beispiel, ja. Das wieder zu beginnen und diese Routine wieder zu erlangen. Und deswegen finde ich manchmal auch den viertelstündigen Besuch im Fitnessstudio besser, weil man kann am Ende sagen, hey, ich habe trainiert auf jeden Fall. Ich bin im Rhythmus geblieben. Mhm. Und das finde ich auf emotionaler Ebene durchaus nicht unwichtig, auch wenn es trainingstechnisch jetzt kein Highlight ist. So, das also zu der Frage nach, reicht es auch, wenn ich die Einheit auf ein Viertel zusammenkürze, so ungefähr. Ne? Immer noch besser als nix, wie ich finde. Aber manchmal ist das vielleicht ja auch aus einer Situation heraus, wo man sagen kann, hey, wenn ich diese Einheit jetzt ganz gezielt ausfallen lasse, dann kann ich die Zeit total sinnvoll für irgendwas anderes nutzen. Also irgendwas Wertiges, wo ich jetzt sagen kann, okay, bevor ich jetzt für eine Viertelstunde ins Schwimmbad gehe, dafür gefühlt eine Stunde Bruttozeit aufwende mit Umziehen und Duschen und hinfahren und Parkplatz suchen und was weiß ich was, wenn ich die jetzt ausfallen lasse, dann habe ich eine Stunde qualitative Zeit mehr für eine sinnvolle Erholung, weil es ist ja ganz offensichtlich auch ein stressiger Tag, der dazu führt, dass ich drüber nachdenke, diese Einheit in irgendeiner Form zusammenzukürzen. Das kann manchmal eine richtig große Wertigkeit haben, finde ich. Also wo es dann auch absolut erleichternd ist, wenn man nicht hinter einer geplanten Trainingseinheit hinterherrennen muss oder hinterherhetzen muss, um sich den ganzen Tag über vielleicht stressen zu müssen, um diese eine Stunde Training unterzubringen. Und es deutlich verbessern kann, wenn man dann hingeht und sagt, nee, komm, lass ich einfach jetzt mal gerade ganz ausfallen und bin absolut fein damit, wenn ich das jetzt gerade mal mache, weil das entzerrt den Stress des ganzen Tages. Ich kann deutlich entspannter, meine Mahlzeiten zuführen. Ich kann mittags 20 Minuten kleinen Powernap machen, weil auch die Zeit steht mir mehr zur Verfügung, wenn ich noch dies und das und jenes auf der To-Do-Liste habe. Und ich finde, es kann manches viel, viel leichter machen. Und deswegen auch gerne mal
zu beidem ein Beispiel.
Gerne auch den Mut, mal eine Einheit ausfallen zu lassen. Das kann auch schon fast wieder, ich sag's jetzt pathetisch, aber es kann schon fast wieder eine Trainingsqualität in der sinngemäßen Endabrechnung der Woche irgendwie sogar besser machen.
Ja.
Deine Beispiele.
Ja, beide haben mit Schwimmen zu tun. Das erste ist erst diese Woche passiert. Und zwar war ich morgens auf dem Weg zum Schwimmbad. Ich war zu spät dran oder später dran, als ich mir vorgenommen hatte. Bin dahin gefahren und bin kurz vorher abgebogen in Richtung Büro, weil ich mir gedacht habe, heute hast du auch abends Zeit. Ich mache das einfach abends, ohne Stress, ohne Zeitdruck hinten raus und muss nichts davon abkürzen. Und es war fantastisch. Super. Wenn ich jetzt abends auch noch eine Einheit gehabt hätte, dann hätte ich es durchgezogen und wäre dann einfach früher raus, wäre dann halt so. So. Und ganz oft, oder was heißt oft, aber mehrfach ist es schon vorgekommen, ich habe morgens meinen Wecker nicht gehört oder habe einfach verschlafen, bin wieder eingeschlafen, war dann zu spät dran fürs Training und bin einfach liegen geblieben und habe es einfach komplett sein lassen, weil ich mir dachte, es wird irgendwie einen Grund haben, wieso ich hier jetzt gerade verschlafen habe. Also Nehme ich jetzt so.
Finde ich gut. Kann man genauso machen. Nicht jeden Tag, klar, aber das ist ja auch nicht deine Intention gewesen jetzt gerade, was du sagen wolltest. Ne? Absolut.
Genau.
Das sehe ich ganz genauso. Also ist auch immer das, also trotz des Fanseins von gleichmäßigen Schlafrhythmen, auch so ein Punkt, den ich, wo ich festgestellt habe, dass es gar keinen Sinn macht, vermeintlich am Wochenende auszuschlafen, sondern es macht viel mehr Sinn, am Wochenende mehr oder weniger zur gleichen Zeit aufzustehen und die 8 Stunden in den Büchern zu haben, was natürlich beinhaltet, dass man abends halbwegs früh ins Bett geht, ist klar. Aber diese Stunde mehr Schlaf zum Beispiel, ne, kann das jetzt um hunderte Beispiele ergänzen. Du hast dir, ich bin jetzt wieder der Mittagspausentrainierer und du hast dir gedacht, boah, ich bin noch so müde vom Wochenende oder von was auch immer, oder hatte gestern Abend einen späten Termin und wenn ich jetzt statt der Mittagspause auf dem Rad mich kurz mal eine halbe Stunde hinlege und mal die Augen zumache, dann wird das so sehr helfen, dass das viel, viel wertiger ist, als jetzt hier so eine durchgeschleuste halbe Stunde irgendwie nicht ernsthaft vernünftig jetzt gerade auf dem Rad zu sitzen oder sowas. Und auch das kann super funktionieren.
Ja,
absolut. Voll. Also es ist natürlich immer ein Für und Wider. Ne? Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, dass das funktioniert jetzt halt nicht dauerhaft. Dass sich das erlauben zu können, ist ja auch ein Bonus der sonstigen Kontinuität, die man so in so einem Wochenrhythmus hat. Und dann ist das prima. Und ich glaube auch, wenn eine gewisse Kontinuität auf allen Ebenen da ist, dann braucht man auch nicht so viele, Ausreißer, wie man hat, wenn man wie du zweimal die Woche auf dem Kiez ist. Und das Narrativ schleichen wir jetzt ein. Das ziehe ich durch das ganze Jahr über.
Alles klar.
So, und das ist ja vom Prinzip her genau das. Wenn du natürlich einen sehr unrhythmischen Schlaf, also jetzt nicht der Schlaf selber, sondern einen sehr unkonstanten Schlaf hast, was deine Schlafdauer angeht, dann wird es irgendwann Momente geben, wo der Körper sich diesen Schlaf holen möchte. Das ist dann einfach ganz normal, ne? Wenn du zu sehr unregelmäßigen Zeiten ins Bett gehst, dann wird da keine Routine drin sein. Wenn du zu sehr unregelmäßigen Zeiten mal so trainierst, dann wird die Auswirkung möglicherweise sein, dass die Konstanz nicht sonderlich hoch ist. Deswegen ist ja grundsätzlich, finde ich, ein Trainingsplan als solcher etwas, was zumindest ja schon mal einen guten Leitfaden mit sich bringt, wo man sagen kann, so ist jetzt gerade das Grundkonstrukt. Und dann immer mit der nötigen, ne, in jedem Live-Q&A verwende ich den Terminus, wie liberal man bitte mit diesem Plan umgeht. Und, Entschuldigung, die Einheiten gerne auch so schiebt, anpasst, kürzt, vielleicht mal verlängert, wie einem das gerade gut in den Kram passt. Aber das Konstrukt selber, dass da ein Trainingsplan schon vorhanden ist, das sorgt ja schon für eine Kontinuität. Es sorgt ja vielleicht schon dafür, dass man jeden Dienstag und Donnerstag, keine Ahnung, eine Runde ins Schwimmbad geht morgens. Und dann ist da eine Routine drin, die dieses Grundkonstrukt ja schon vorgibt. Und das ist ja super. Mhm. Und eine ganz wichtige Frage hast du aber eben noch gehabt, und zwar, wann merke ich eigentlich, dass das Gesamtkonstrukt überhaupt keinen Sinn macht, ne? Also dass ich das.
Ja, auch so Stichwort Stress.
Absolut. Und,
so.
Und das ist natürlich das sind genau die Faktoren, anhand derer ich erkennen sollte, dass jetzt vielleicht gerade, welche Kategorie von Power and Pace jetzt auch immer, aber die möglicherweise ein Trainingsbudget erfordert, welches ich nicht gut in einer Woche unterbringen kann. Und das merke ich immer daran, wenn ich irgendwie, was weiß ich, das gehetzt durchbringen muss, wenn ich mich deutlich zu müde fühle also jetzt sowohl trainingstechnisch, ne, was die Belastung angeht, aber vielleicht ja auch gar nicht im ersten Moment trainingstechnisch, sondern mehr eher zeitlich organisatorisch. Also wenn ich nach den ersten 3, 4, 5 Wochen quasi des Trainings der neuen Saison, also in der ich gezielt versuche, einen Trainingsplan zu verfolgen, immer noch das Gefühl habe, dass ich da irgendwie hinterherhetzen muss und da keine Routine finde, weil das alles irgendwie dann doch zu kurz, zu knapp, zu stressig ist, ja, dann zurückschrauben. Ne? Und dann ganz gezielt, was weiß ich, 1, 2, 3 Einheiten in der Woche rausstreichen und die Zeit nutzen, um lieber dann entspannt, weiß ich nicht, einmal die Woche ausgiebig einkaufen zu gehen und Lebensmittel für den Rest der Woche zu kaufen, damit man das dann gut hinbekommt und da auf der Ebene versorgt ist.
Ja, meine letzte Frage, die ich mir hier aufgeschrieben habe, ist zum Stichwort Erholung, und zwar, welchen Stellenwert hat sie im zeitlichen Kontext und wie kann man das effizient gestalten? Über Schlaf haben wir schon relativ viel geredet.
Ja, und
also kann man irgendwie sagen, dass auf Trainingsstunden X so und so viele Stunden Erholung dazukommen? müssen, zum Beispiel?
Also es ist natürlich schwer, das jetzt irgendwie pauschal zu beantworten, was jetzt der Faktor der Erholung in Relation zur Trainingszeit angeht, weil es auch wieder sehr unterschiedlich davon ist, auf wen das jetzt gerade trifft. Und irgendwann wird es ja auch durch Trainingsdichte und Co. Vielleicht auch, ja, steht es ja auch in einem nicht mehr linearen Verhältnis, sage ich mal, weil halt die Dichte so viel größer wird, dass die Zeit sich deutlich verkürzt. Aber ich glaube, die Basics, die man da haben muss, ist der angesprochene Schlaf. Ich glaube, da sind wir, wie du es gesagt hast, genug drauf eingegangen. Aber ich will auch nochmal betonen, wir sprechen da so drüber, als wäre das absolut selbstverständlich. Ich würde aber da trotzdem nochmal den Finger ein Stück weit in die Wunde legen und einfach sinngemäß jetzt gerade in die Runde fragen, wer denn von sich selber behaupten kann, dass er die, sagen wir jetzt mal, Mindestanforderung von 7 Stunden Schlaf kontinuierlich in der Woche wirklich auch hinbekommt. Also wenn jetzt jemand sagt, schaffe ich nicht, brauche ich aber auch nicht, weil 6 Stunden reichen mir und das mache ich seit Jahren so und ich fühle mich frisch und ausgeruht und alles ist toll. Super, ne? Gerne mitnehmen. Aber das alleine erstmal bewerkstelligen zu können und diese 7 Stunden wirklich zu haben, ist nicht unbedingt selbstverständlich. Aber wenn ich die habe, dann ist die Belastungskapazität, sage ich jetzt einfach mal so blöd, die man dann hat, garantiert auch richtig, richtig groß. Also das ist dann schon, dann kann man dem Körper durchaus auch einiges zumuten. Wenn man jetzt 12 Stunden trainiert und man schläft nur 5 Stunden am Tag, ja, dann glaube ich, dass irgendwann der Körper sich die Erholung holen wird und sich das irgendwie so auswirken wird, dass ich an irgendeiner Stelle etwas einsparen muss oder gegebenenfalls die Spirale dann doch eher nach unten geht, was so Belastungsfähigkeit und Stress und Co. irgendwie angeht. Ich vielleicht da auch dann ein Stück weit am Ende den Spaß verliere. Deswegen Schlaf sicherstellen, aber das darf auch gleichzeitig, finde ich, nicht die einzige Erholungszeit am Tag sein. Ne? Also ich mache das ja immer am Beispiel des Montags, des Ruhetags. Mein Credo ist immer, dass ich jetzt gar nicht vorgeben will, wie der Ruhetag aussieht. Ich kann nicht für hunderte, tausende Power and Pacer vorgeben, was sie an diesem Montag machen, um sich bestmöglich zu erholen. Das wäre ziemlich übergriffig. Aber was ich sagen kann, ist, dass meine Wunschvorstellung ist, dass man am Dienstagmorgen aufsteht und es einem besser geht, was auch immer das bedeutet, als es einem am Montagmorgen ging. Also stellen wir uns das sinngemäß so vor, auf einer Skala von 1 bis 10, wie ausgeruht fühlst du dich? Und die Frage stellst du dir am Montagmorgen und die Frage stellst du dir am Dienstagmorgen. So, und wenn du jetzt sagen kannst, keine Ahnung, auch Montagmorgen, du hast zwar am Wochenende viel trainiert, aber du hast auch super geschlafen, du hast Samstag, Sonntag einen Mittagsschlaf gemacht, du hast jede Nacht 8 Stunden geschlafen, du konntest dich auch so genug ausruhen und so weiter, ne? Ja, dann ist das auch erstmal prima. Dann denke ich aber trotzdem, super, dann kannst du den Montag auch weiterhin dafür nutzen, diese Erholung auch noch ein bisschen weiter fortzuführen, wenn du dann am Wochenende 8 Stunden trainiert hast. Und dann gilt das Prinzip eigentlich genauso. So, und wie erreiche ich das? Ja, nicht, indem ich mir vornehme, dass ich an dem Montag weiß, dass ich da nicht trainieren muss und deswegen 3 Stunden mehr arbeiten kann und mir da meine abendlichen Termine reinlege, wo ich grundsätzlich meine Geschäftsessen mache an dem Montagabend, um dann spät ins Bett zu kommen, leider 2 Rotwein getrunken zu haben, garantiert dadurch schlechter geschlafen zu haben und am Dienstagmorgen eben nicht sage, gestern war es noch 7, heute ist 8, sondern ja, vielleicht ist das Gleiche, vielleicht ist es aber auch schlechter. Und dann ist ganz einfach der Ruhetag kein Ruhetag gewesen. Das muss man ganz deutlich so sagen. Voll. Und deswegen ist diese Skalierungsfrage für die Bewertung der Erholung an eben genau so einem Tag, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und wozu führt das? Halt zu einer großen Konstanz, dass man sagen kann, es gibt diesen Anker 1, 7 bis 8 Stunden Schlaf. Es gibt diesen Anker 2, einen soliden, freien Tag in der Woche, also frei, in dicken Anführungsstrichen, sportfrei, aber jetzt nicht lebensfrei oder arbeitsfrei. Aber diesen Tag, an dem ich dann sagen kann, ja, da findet immer wieder eine Form der Erholung statt und die sorgt immer wieder dafür, dass ich am Ende an einem Dienstag mit einem verbesserten Level, was auch immer das bedeuten mag, da rausgehe. Jetzt übersetzt bitte jeder diesen trainingsfreien Montag zu was auch immer, was an Ruhetag, was man so hat. Ja, also ist ja bei manchen dann auch anders. Und es wird auch möglich sein, dass man sagt, hey, auch davon kenne ich viele Beispiele unter den Power and Pacern, die sagen, ich gehe montags schwimmen, weil das die Zeit so hergibt. So, egal.
Mhm. Und dann muss man es Dienstag.
Genau, aber man dann sagen kann, okay, und die Leute verinnerlichen das und sagen dann schon, aber mir tut das auch mal gut, nach einem Wochenende mit vielen Radfahren und Laufen am Montag eine Runde schwimmen zu gehen, eine relativ moderate Einheit zu schwimmen, dass auch die einzige Trainingszeit am Tag ist, ich das jetzt nicht super früh morgens machen muss und super früh abends, sondern vielleicht an einem normalen Nachmittag oder morgens um, was weiß ich, 7.30 Uhr zu humanen Uhrzeiten und dafür aber auch sagen kann, dass ich weiß, okay, von Montag auf Dienstag habe ich gesichert wieder meine 8 Stunden Schlaf und ich kann vielleicht sogar sagen, hey, das Schwimmen hat sogar irgendwie dazu beigetragen, dass ich meine Skalierungsfrage mit +1 beantworte am Dienstagmorgen im Vergleich zum Montagmorgen, weil diese andere Belastung als Radfahren und Laufen vom Wochenende vielleicht dazu beigetragen hat. So, und das ist super. Und man kann genauso gut jetzt auch hingehen und sagen, ich gehe vielleicht montags eine halbe Stunde locker Radfahren, weil ich weiß, dass das morgens, also Dienstagmorgen, das +1 eben mit sich bringt bei der Skalierungsfrage. Ne? Und dann ist das ganz klasse. Das darf sich jeder für sich selber überlegen. Das muss auch jeder für sich selber bewerten, je nachdem, was da hilft. Aber ich glaube, mit so einer Art Skalierungsfrage kann man dann am Ende für sich das auch als Grundlage nehmen, um das gut beantworten zu können, ob das jetzt wirklich der Anker 2 des Ruhetags war, ne? Ruhetag, was auch immer das heißen mag, ist der eher Regeneration. Genau.
Soziale Kontakte würde ich ja auch nochmal einwerfen.
Ja, also, genau. Und jetzt vielleicht ja gar nicht.
Montags ist mein liebster Tag für
Verabredung. Ja, und jetzt halt vielleicht nicht unbedingt bis spät abends und so weiter und so fort, sondern halt einfach, keine Ahnung, vielleicht der Tag, wo man sagt, hey, super, da verabreden wir uns um, 18.30 Uhr nach der Arbeit zum Abendessen und genau liegen trotzdem um 9.30 Uhr im Bett und alles ist tutti, ne? Super. Und man hat 3 Stunden tolle soziale Kontakte gehabt. Super. Sehr, sehr gut.
Hast du noch irgendwas zum Thema Zeitmanagement in Bezug auf Training hinzuzufügen?
Ganz viel.
Ganz viel wahrscheinlich.
Nein, also wirklich ganz viel, weil ich das Thema super, super spannend finde. Und das jetzt gar nicht nur in Bezug auf Training, ne, sondern auch in Bezug auf soziale Kontakte und sowas. Und das ist halt einfach, das gebe ich gerne zu, das ist ein Thema, was mich extrem beschäftigt auf ganz vielen Ebenen. Unter anderem auch in puncto soziale Kontakte. Ich glaube, also kleines Plädoyer an der Stelle, aber ich glaube, das ist was, du hast es gerade angesprochen, in Bezug auf soziale Kontakte, bei der wir, wenn wir alle ehrlich zu uns selber sind, vielleicht auch gesamtgesellschaftlich feststellen, dass diese sozialen Kontakte nicht unbedingt auf dem aufsteigenden Ast sind oder die Dauer der sozialen Kontakte, sondern eher auf einem absteigenden Ast, weil halt die Alltagsbelastung, wie auch immer die für den Einzelnen aussehen mag, halt nicht kleiner wird. So. Und das, jetzt fange ich hier nicht an, gesamtgesellschaftlich oder teils politisch irgendwie da große Reden zu schwingen, aber es ist ganz offensichtlich und es gibt genügend Studien dazu, die zeigen, wie deutlich, deutlich die sozialen Kontakte einfach sinken. Und das ist etwas, wo ich auch glaube, dass eine gewisse Form von Zeitmanagement, auch wenn das jetzt so optimierungsmäßig klingt, aber das kann absolut Sinn machen, das auch ganz gezielt mit einzuplanen. Und es kann absolut Sinn machen, hinzugehen und zu sagen, hey, weiß ich nicht, montagsabends, so wie du es gerade gesagt hast, ist mein fixer Tag, um mich mit Freunden zu verabreden. Das takte ich super ein, dann startet die Woche klasse. Ich habe super soziale Kontakte gehabt. Und dann hilft mir das auch persönlich sehr, sehr weiter. Und dann ist es auch absolut wert, da aufs Training zu verzichten. Und man kann am Ende des Tages sogar noch sagen, dass diese sozialen Kontakte einfach sehr, sehr wichtig sind, um auch eine Trainingsqualität hochzuhalten. Ich bringe immer wieder, auch wenn es eine negative Herleitung ist, aber immer wieder das Beispiel von Übertraining. Ja, wir kennen den Begriff alle, wir wissen aber alle nicht genau, was das bedeutet. Und das, was Übertraining bedeutet, ist einfach ein Sammelsurium an Faktoren, die dazu führen, dass ich übertrainiert bin, wie auch immer man das jetzt definiert. Und wenn man Übertraining beim Einzelnen feststellen möchte, dann gibt es nicht die eine Blutanalyse, die mir sagt, guck mal, die Leukozyten sind doppelt so hoch wie sonst, du bist im Übertraining, sondern Übertraining diagnostiziert sich über Ausschlussverfahren und ist absolut multifaktorell auf ganz vielen Ebenen, also von metabolischen Ebenen, aber auch über soziale, emotionale, psychologische Ebenen. Und wenn man Übertraining diagnostizieren will, dann steht das in sehr engem Zusammenhang wie quasi eine Burnout-Diagnose, die wir auch haben können, ohne irgendeine Form von Sport und körperlicher Aktivität. Und eines der Hauptgründe für Übertraining ist großer psychosozialer Stress. Und die Entlastung oder die Regeneration von großem psychosozialen Stress sind in allererster Linie Ruhe und soziale Kontakte. So, und deswegen spielt das einfach auch im Trainingsalltag, wenn man so möchte, eine sehr gewichtige Rolle. Wir können also nicht, oder wir brauchen nicht denken, dass wir jetzt hingehen und sagen, okay, unser Freundestreffen jeden Montagabend, das streiche ich jetzt, damit ich mehr trainieren kann. Das wird nicht funktionieren. Also, das wird vielleicht zeitweise klappen, dass ich da eine Stunde mehr Training unterbringen kann. Aber ich glaube nicht, dass es das, dass das am Ende die Lösung ist, um ernsthaft leistungsfähiger zu werden, sondern vielleicht eher etwas ist, was eine Spirale ankurbelt, die am Ende dazu führt, dass ich da nicht glücklich mit werde.
Ja. Ja, also über soziales Umfeld oder das Umfeld generell, auch Familie und so weiter, gehört ja da dazu, haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Da können wir vielleicht mal eine eigene Folge
sehr gerne
zu machen.
Und drüber sprechen.
Welche Rolle die einnehmen und wie man sie auch
einbinden. Ja, und wie man es auch ein Stück weit optimieren, auch wenn ich jetzt heute schon sehr oft optimieren gesagt habe und ich weiß, das verbindet man immer auch mit so einer gewissen, also ich bin jetzt hier kein Business-Coach, der optimieren will den ganzen Tag, ne, und mehr Umsatz generieren will oder Produktivität steigern will, sondern ich denke an Optimieren im Sinne von soziale Kontakte in Verbindung zu gutem Essen. Ja, fantastisch. Mhm. Also das ist ja sowas von wertig. Also egal, ob es jetzt gemeinsam kochen, dann gemeinsam essen, sich unterhalten, sich Zeit nehmen für etwas und so weiter, total klasse. Und wenn man das in regelmäßiger Form, und ob es jetzt Freunde sind, die Lebenspartner sind oder was auch immer, was ist ja völlig egal, was einem gerade so taugt, die Arbeitskollegen, ja super, ganz klasse. Also ist ein sehr wichtiges Ding, kann man auf jeden Fall gut optimieren. Und das Einzige, was ich glaube ich sagen will, weswegen ich da auch heute so viel drauf rumreite, entscheidend ist, dass man sich darüber bewusst ist. Das finde ich ganz, ganz wichtig.
Mhm. Ja, also neues Folgenthema schon eingetütet und damit wären wir aus meiner Sicht für heute am Ende.
Super.
Das war sehr aufschlussreich, bisschen philosophisch und ausschweifend, aber das mögen wir ja alle, glaube ich, ganz gern.
Dann hoffe ich, dass da vielleicht ein bisschen was Wertiges dabei war.
So, auf jetzt, jeden Fall, da bin
und
ich
jetzt ab ins
überzeugt.
Bett. Morgen will um 5 Uhr aufgestanden werden.
Ja, auf jeden Fall. Danke fürs Zuhören.
Danke auch. Tschüss.
Tschüss.
Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul. Burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees. Don't you give up, give up, give up. Go on and get up, get up, get up. Gotta learn to walk. Champion, 'cause that's how winning's done, and you're a champion, you're a champion, hun, hun. 'Cause that's how winning's done. Some people want, some people wish, some people need and go out and get it. Separates you from the rest. Go on and get it, get it, get it. Go on and take it, take it, take it. Gotta learn to walk before you run. Gotta learn to win to be a champion. Champion.